Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin Radiomoderatorin und Hundetrainerin. Und Cookie ist mein Tierschutzhund und Podenco-Mix aus Mallorca, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder diese vermitteln. Und gemeinsam sprechen wir über Chancen und Herausforderungen im Leben mit Tierschutzhunden. Heute sind wir zu Gast bei Rolf Kuhnen. Bei ihm liebt Tierschutzhund Brösel, der ist auch schon ein kleiner Star. Denn er begleitet Rolf bei seiner Tierschutzarbeit. Er ist Leiter der Berliner Geschäftsstelle des BMT, des Bundes gegen Missbrauch der Tiere. Rolf, schön, dass Sie da sein dürfen.
Hallo Bianca.
Damit wir gleich ein genaues Bild haben, wo engagiert sich dein Verein besonders und wie lange bist du schon Teil dieser Arbeit?
Also der Bund gegen Missbrauch der Tiere, also kurz BMT, den gibt es seit 1922. In der Nazizeit wurden wir verboten und der Verein hat sich 1952 neu gegründet. Inzwischen haben wir 10 Tierheime, 2 Gnadenhöfe und eine Wildvogelstation und 11 Geschäftsstellen. Und ich bin halt für die Berliner Geschäftsstelle zuständig. Die ganzen Tierheime und anderen Geschäftsstellen und so weiter sind alle im Wessiland und ich bin hier halt die einzige Geschäftsstelle im Osten. Ich mache die Berliner Geschäftsstelle seit 2016 und bin halt einfach für alles zuständig, also Mädchen für alles oder Junge für alles.
Das bedeutet?
Mitgliederbetreuung, Patenschaften, wir haben ein Gnadenbrottier, eine Mulidame, es waren ursprünglich mal 4, da waren noch 3 Ponys dabei, aber die sind leider gestorben. Politischen Tierschutz, Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzvereinen, Unterstützen von Tierschutzvereinen, Futter sammeln, Ukraine-Hilfe, Pressemitteilungen rausgeben zu verschiedenen Themen, Tierschutzanzeigen stellen,
ja. Das ist ja eine sehr umfangreiche Arbeit, die du leistest, ne? Oder die ihr leistet.
Wir haben insgesamt, deutschlandweit haben wir 17.000 Mitglieder.
Und damit sind wir jetzt auch bei Brösel. Wir haben uns ja damals getroffen, da habe ich dir im Namen einer Freundin Spenden vorbeigebracht. Und Brösel hat sich auch gleich dafür interessiert. Hat
immer,
sich gleich was Schönes Quietschendes ausgesucht. Und wenn es jetzt heute auch hier quietscht, während wir uns unterhalten, dann ist das Brösel. Neben ihm liegt sein grünes Quietschi und er ist total süß. Er hat mir damals gleich mein Herz erobert. Und erzähl mal, wie du ihn damals kennengelernt hast.
Das war auf Umwegen. Also als der Krieg in der Ukraine begann, 22, war für mich klar, weil Berlin halt der Drehpunkt der ukrainischen Flüchtlinge war, dass ich da unbedingt was machen möchte. Und habe dann halt im Februar geguckt, was gibt's hier in Berlin. Es gab erstmal gar nichts. Klar war, die meisten Flüchtlinge kommen am Hauptbahnhof an. Und ich bin dann auf eine Initiative gestoßen, Irina hieß die. Die haben sich dann zusammengefunden und haben es geschafft, dann an den Hauptbahnhof hinzugehen und dort halt Futter und Tierbedarf an Flüchtlinge mit Tieren zu verteilen, weil, wie gesagt, da gab es gar nichts. Hab dann den Kontakt aufgebaut und die Leute angerufen und gesagt, hallo, Rolf aus dem Tierschutz, ich habe Tierfutter für euch. Ich habe mitbekommen, dass ihr am Bahnhof seid. Bekam ich erstmal als Antwort, wir kommen nicht wegen 3 Packungen. Und dann habe ich ihnen gesagt, bei mir geht es nicht um 3 Packungen. Wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, dann geht es um Tonnen. Haben sie mir nicht so ganz geglaubt. Und dann kamen sie her und dann haben sie große Augen bekommen. Also ich habe innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel Tierfutter gesammelt und die haben sich sehr, sehr darüber gefreut. Und die sind dann praktisch Stammkunden bei mir geworden. Also ich habe dann hier über nebenan.de sehr, sehr viel Tierfutter gesammelt und auch meine Kolleginnen und Kollegen in Wessiland aktiviert und die haben auch palettenweise Futter hierher nach Berlin geschickt. Eins unserer Tierheime hat dann mal 3 Tonnen hergeschickt und da die Berliner Geschäftsstelle mal in Privaträumen ist, war es dann auch für mich ein Problem. Wo kriege ich das unter? Also ich habe dann wirklich alle Kontakte irgendwie aktiviert und es war gar nicht so leicht. Ich habe damals im Rahmen eines Minijobs bei Union Berlin gearbeitet und habe dann einfach mal Union Berlin angerufen, den besten Fußballverein Berlins, Deutschlands. Und die meinten, klar Rolf, wir haben Platz, du kannst die 3 Tonnen bei uns unterbringen. Und das hat auch problemlos geklappt und von dort aus konnte ich sie dann noch verteilen. Und solange diese ihre Initiative Irina halt am Hauptbahnhof war, habe ich halt immer gesagt, hier Futter, Futter, Futter. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft die da waren. Ich glaube, ich hab 10 Tonnen zu denen gebracht. Und das war dann so der Anfang meiner Ukraine-Hilfe. Und plötzlich tauchte dann im Netz Brösel auf und ich habe als Tierschutzfreund, als Tierfreund immer gesagt, die letzten Jahre, ich hatte schon Katzen und einen Hund, das nächste Tier sucht mich aus. Und so war es dann halt auch. Also ich hatte eigentlich mal gedacht, ich finde eine Katze auf einer Autobahnraststätte, dem war aber nicht so. die ganzen Jahre vorher habe ich halt immer gesagt, ich möchte mal gern wieder einen Hund haben. Ich war sehr, sehr oft für meinen Verein auch im Ausland unterwegs, weil wir arbeiten mit einem Tierheim in Rumänien und mit zwei Tierheimen in Ungarn zusammen. Und in Rumänien habe ich auch sehr, sehr viele Hunde gesehen, sehr, sehr viele Hunde. Und da waren auch ein paar Kandidaten dabei, wo ich dann gesagt habe, den würde ich gerne nehmen, wenn er nicht vermittelt wird. Also die kommen dann nach Deutschland und werden dann vermittelt und die wurden Gott sei Dank immer vermittelt. Aber ansonsten hätte ich schon längst einen Hund gehabt. Und dann tauchte irgendwann Brösel im Netz auf. Und da dachte ich mir, ich mache jetzt hier Ukraine-Hilfe. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist irgendwie ein Zeichen. Ich habe dann noch meine Freundinnen und Freunde so gefragt, so was haltet ihr denn von dem? Und alle haben natürlich gesagt, Rolf, frag doch sowas nicht. Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich den nehme. Also ich hatte ihn bloß wirklich im Netz gesehen. Da sah er wirklich etwas anders aus. Es ist ein Schäfer- und Picard-Mischung. Picard ist ein Hütehund. Da sah er wirklich zerbröselt aus, kann man sagen. Also sein Fell war sehr, 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 sehr schlecht. Und habe dann halt angerufen und gesagt, hier, ich bin Rolf aus dem Tierschutz, ich würde den gerne nehmen und es hat alles wunderbar und problemlos geklappt. Und wie gesagt, ich kannte ihn bloß aus dem Netz und hatte ein Video von ihm gesehen, wie er halt in der Ukraine versucht wurde, ihn in den Transportkorb zu bekommen. Bin dann zum dortigen Tierheim gefahren und dachte, was erwartet mich jetzt? Ich wusste bloß, er ist groß, wusste nicht, ob er groß ist oder richtig groß. Und dann kam er halt mit seinem Pfleger. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Meine Mutter war halt auch dabei. Die sagte immer, sie hätte Angst vor Hunden. Und sie auch sofort, oh, toller Hund, toller Hund. Ja, und dann haben wir mitgenommen. Also er wollte erstmal nicht. Die haben ja auch sehr, sehr vertraut natürlich, weil ich aus dem Tierschutz komme. Normalerweise ist es ja so, dass sich Hund und Besitzerin oder Besitzer erstmal kennenlernen müssen und nicht beim ersten Mal mitnehmen müssen, sondern da gibt es halt mehrere Termine. Aber da ich im Tierschutz arbeite, haben die halt gesagt, okay, wir vertrauen dir. Du kannst ihn jetzt mitnehmen. Am Anfang wollte er erstmal nicht mit, weil das Tierheim war ja sein Zuhause. Dann war er halt im Auto und hat halt gebellt. Aber nach einer Stunde war schon klar, okay, jetzt bin ich bei euch irgendwie. Und dann sind wir an den Fluss gefahren. Das war im Mai und haben uns da hingelegt und wir waren schon ein super Team dann. Ja, war jetzt im Mai 2022 und jetzt lebt Brösel seit dreieinhalb Jahren, wohnt er hier bei mir in Berlin und ist zugezogener.
Heißt er Brösel, weil du Werner-Fan bist oder weil du ihn so zerbröselt fandst?
Weil das Tierheim ihn so genannt hat. Also er war auf dem Weg von der Ukraine nach Deutschland, war er nochmal in Bayern kurz untergebracht für eine Nacht, weil die Retter dort Pause gemacht haben. Und die bayerische Frau wollte ihn Wilhelm nennen und nicht nur um Gottes Willen.
Wilhelm, wirklich?
Ja. Oh, ja. Und die Leute im Tierheim haben ihn halt Brösel getauft und ich fand den Namen einfach total toll. Süß, ne? Ich habe natürlich auch sofort gedacht, hier Werner, ne? Aber hat damit echt nichts zu tun. Und er hört halt auf den Namen und ja, warum sollte ich ihn dann umbenennen nochmal?
Ist auf jeden Fall auch total kreativ. Ja. So einen großen Hund Brösel zu nennen, ist echt sehr süß. Was genau konnte man dir denn über Brösel erzählen? Wusste man irgendwas über seine Vergangenheit in der Ukraine?
Also wie gesagt, ich hatte bloß die Bilder gesehen. Es waren drei Bilder halt. Und auf einem Bild guckte er in die Kamera und hob seine Pfote hoch. Und ich wusste eigentlich gar nichts. Also wirklich bloß, dass er in der Ukraine gerettet wurde von einem Robin. Aber Nachnamen hatte ich auch nicht. Keine Adresse hatte ich irgendwie. Und ich habe dann halt mal in meinem Verein rumgefragt und habe gesagt, ja, habt ihr irgendwas mitbekommen von einem Robin, der in der Ukraine war, der aus München kommt? Und dann sagte eine Kollegin aus Köln, ja, da habe ich mal was mitbekommen, da gibt es einen Robin, habe ich irgendwie gehört, der wohnt bei München und der hat einen Edeka-Markt. Da dachte ich mir, also Edeka-Markt München und Robin, das könnte ich ja rauskriegen. Habe ich dann auch echt schnell rausbekommen, habe ich da angerufen und gesagt, hallo Rolf, ich bin der und der. Ich habe hier einen Hund aus der Ukraine, der heißt Brösel und mir wurde gesagt, dass ein Robin aus München, der einen Edeka-Laden hat, den gerettet hat. Seid ihr das vielleicht oder bist du das? Nee, das bin ich nicht, aber den Robin gibt's hier und der hat gerade keine Zeit. Mensch, ey, ich habe den Hund gerettet. Kann der vielleicht ans Telefon gehen, wenn der gerade da ist? Und dann hat er ihn gerufen und der Robin meinte sofort, ja klar habe ich den gerettet, das war mein erster geretteter Hund in der Ukraine. Der erste gerettete Hund und der Robin hat sich total gefreut drüber. Und der Robin konnte mir dann ein paar Sachen erzählen. Robin erzählte mir dann erstmal, dass er in die Ukraine gefahren ist, direkt zu Beginn des Krieges, innerhalb der ersten 2 Wochen. Er wollte dort eigentlich den Menschen helfen, hat dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass die Tiere viel mehr Hilfe brauchen. Und er ist nach Lviv gefahren, also Lemberg, und war dort in einem kleinen Ort bei Lviv halt. Dort lebte ein Rudel Hunde, unter anderem Brösel. Und er kam wohl immer, wenn jemand aus dem Supermarkt rauskam, da zu den Menschen und hob die Pfote. So, Marke, gib mir doch bitte was. Also das schätzen wir jetzt mal so ein. Gib mir doch bitte was zu fressen. Das Gebiet um den Supermarkt hinten, wo das Rudel lebte, war wohl eine reine Müllhalde. Und da lebte er halt mit verschiedenen Hunden halt zusammen. Er war schwer krank. Also er hatte Milben gehabt, an denen wäre er auch gestorben, weil er hat sich die ganze Zeit gekratzt und er hatte auch schon offene Wunden gehabt. Ja, also er würde heute nicht mehr leben, wenn er nicht gerettet worden wäre. Und die dortigen Leute sagten dann so, Robin halt, nimm den mit, der ist toll, das ist ein super Hund, ein total liebevoller Hund. Die Leute wollten ihn dabei halt nicht mehr streicheln oder berühren, weil sie halt Angst hatten, dass sie sich bei ihm anstecken. Die hatten eigentlich gar keinen Platz mehr in dem Sprinter, aber dann haben sie gesagt halt, okay, wir finden jetzt noch Platz in dem Sprinter. Und dann haben sie halt ihn versucht einzufangen über eine Box, haben da natürlich Futter reingetan. Er wollte aber nicht so richtig, er hat so ein bisschen misstraut der ganzen Sache. Aber irgendwann hatten sie dann doch mal gehabt und da haben sie sich sehr, sehr gefreut. Und nach dem Fangen meinten sie dann, der hat ja gar keinen Namen. Was für einen Namen sollten wir ihnen denn geben dann? Und dann meinten sie, weil er schon ziemlich alt aussah, hatte auch vorne schon eine graue Schnauze, wir geben ihm den Namen Old Hope. Und dann hieß er halt Old Hope. Ja, er hat dann im Tierheim hier in Deutschland einen anderen Namen bekommen, halt Brösel. Und das Tierheim hat halt ihm diesen Namen gegeben. Und der Name passt und er hört drauf.
Old Hope finde ich aber auch sehr schön. Irgendwie, wenn man ihn so anguckt, passt das auch ganz gut. Die alte Hoffnung, dass alles wieder besser wird.
Also ein Retter hat ihm, ich habe auch ein Video dann zugeschickt bekommen von seiner Rettung und auch ein anderes Video, wo ein anderer Retter halt ihm streichelt und ihm sagt, also wirklich total liebevolles Video irgendwie, so die kuscheln total und der Retter sagt halt, Old Hope, du kriegst ein neues Fell, das verspreche ich dir. Und das neue Fell, also in Anführungszeichen, hat er dann halt hier auch in Deutschland wirklich bekommen, durch die Behandlung der Milben und durch Fellpflege und so weiter. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus, ist nicht mehr so verwuschelt wie damals.
Was weiß man denn noch so über seinen gesundheitlichen Zustand oder was wusstest du damals?
Damals wusste ich erstmal gar nichts. Also als ich dann im Tierheim war, da haben sie mir halt, wie gesagt, das mit den Milben und dass das noch weiter behandelt werden muss. Und das war auch keine schöne Krankheit, weil das sind so sogenannte Sarkoptis-Milben waren das. Und diese Sarkoptis-Milben können halt auch auf Menschen gehen. Das wird dann als falsche Krätze bezeichnet. Krätze kennt ja wahrscheinlich jeder inzwischen. Aber diese falsche Krätze, wie gesagt, die kann man auch bekommen. Aber so nach 2 Wochen merkt dann die Krätze, das ist ja der falsche Wirt irgendwie, ich hau wieder ab. Ja. Also man muss sich nicht so grausam behandeln wie bei menschlicher Krätze. Ich habe Gott sei Dank nichts bekommen. Und durch die Medikamente ist das dann auch weggegangen. Und die Wunden wurden dann ganz normal behandelt und die sind dann auch wieder zugegangen. Also er hat sich wirklich gekratzt bis zum geht nicht mehr. Wirklich offene Wunden. Also ich bin Krankenpfleger, also ich habe auch gedacht, oh Gott. Und es war klar, dass er halt Probleme mit den Zähnen hat und dass das dann die nächste Baustelle ist. Die Baustelle sind wir dann auch angegangen, ein Jahr später. Und es mussten ihm dann in 2 Operationen, mussten ihm dann 14 Zähne gezogen werden. Die ganz kleinen Zähne vorne. Kommt aber super mit zurecht. Tierarzt meinte dann noch, vielleicht, wenn er dann irgendwie liegt, guckt die Zunge raus während des Schlafens, aber hat er alles nicht.
Was natürlich auch ganz gut ist, ne?
Ja, ja. Dazu kommt er noch, das wusste ich dann auch noch, dass er Verdauungsprobleme hat. Also als ich ihn bekommen habe, hat er Durchfall vom Feinsten gehabt. Das war dann auch nochmal so ein Problem, also wahrscheinlich, weil er halt wirklich Scheiße gefressen hat, im wahrsten Sinne des Wortes in der Ukraine, also Lebensmittelreste etc. Alles, was halt da war. Und den Durchfall haben wir auch in den Griff bekommen. Das hat aber wirklich richtig lange gedauert. Und dazu kam dann noch die Überraschung in Deutschland, also er hat keine Mittelmeerkrankheiten oder sowas, dass er hochallergisch ist.
Krass.
Ja, und er ist gegen Hausstaubmilben allergisch.
Oh, das ist ja schrecklich. Ja. Oh, das ist ja so mein Albtraum. Ja. Das ist auch beim Menschen ist das total doof, ne?
Ja, und der oberste Wert bei dieser Allergie ist halt 50. Ab 51 ist man halt allergisch und er hat einen Titer von 860. Das heißt, er kratzt sich halt total, kratzt und kratzt und kratzt und hört dann wirklich nicht mehr auf. Ja, und da mussten wir halt auch ein Mittel erstmal finden. Da haben wir ein Mittel gefunden. Das ist eine Spritze, die er alle 6 Wochen bekommt hier in Berlin. Das hat auch alles gut geklappt. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, warum gehen denn seine Schilddrüsenwerte in den Keller? Und dann haben wir uns auf die Suche hier begeben nach der Ursache für die schlechten Schilddrüsenwerte. Und haben wirklich an alles irgendwie gedacht und getestet und geguckt irgendwie. Und mit meiner Tierärztin, die ich halt auch aus dem Tierschutz kenne, sind wir dann auf die Idee gekommen, vielleicht kommt das ja von dem Mittel gegen die Eukaryotis. Weil die Schilddrüsenwerte waren vorher prima. Und dann haben wir das mal abgesetzt und durch ein anderes Mittel ersetzt und die Schilddrüsenwerte sind wieder gut. Aber er kriegt grundsätzlich alle 6 Wochen kriegt er eine Spritze halt gegen die Eukaryotis. Weil ansonsten würde er sich zu Tode kratzen.
Der Arme muss ja alle 6 Wochen zum Tierarzt. Wie hast du den ausgesucht oder die Ärztin?
Die habe ich über den Tierschutz kennengelernt. Also ich arbeite mit verschiedenen Tierschutzvereinen zusammen, unter anderem mit Aktion Fair Play. Und da ist halt eine Frau dabei, die ist Tierärztin und die kannte ich vorher schon. Und ich konnte wirklich nur sehr, sehr Gutes von ihr berichten. Und da war klar, ich gehe zu der. Und die ist Gold wert, diese Tierärztin. Also die hat auch recherchiert in ihrer Freizeit, als das mit den Schilddrüsenwerten war, hat mit den Arzneimittelfirmen telefoniert. Also wirklich Gold wert, diese Tierärztin.
Hat sich diese Veränderung der Schilddrüsenwerte auch im Verhalten gezeigt?
Der war ein bisschen schlapper gewesen. Ansonsten nichts gemerkt. Also das haben wir wirklich bloß am Blutbild festgestellt.
Als du Brösel dann mitgenommen hast, und dann wart er ja erstmal am Fluss und da hat er sich dann irgendwann hingelegt und du hast gemerkt, Mensch, mit uns, das kann gut werden. Dann seid ihr zu dir nach Hause gefahren wahrscheinlich? Oder wie ging die Reise dann weiter?
Also wir sind dann von Wessiland nach Berlin gefahren.
Wie fand er denn Autofahren?
Autofahren war problemlos.
Ach, wunderbar.
Das liebt er. Das liebt er. Also er ist immer auf der Rückbank hinten und er legt ja seinen Kopf immer so zwischen 2 Nackenstützen und guckt dann immer nach hinten raus. Das muss von hinten immer total toll aussehen. Ich sehe das ja nicht. Also wirklich.
Oh Gott.
Toll. Da war ich auch froh, dass er auch wirklich problemlos Auto fährt. Also einmal habe ich eine längere Fahrt gemacht. Da waren dann irgendwann mal für ihn zu viel Kurven nach 8 Stunden. Da hat er mir ins Auto gekotzt. Ja. Aber mein Gott, ja, das gehört halt dazu. Dann macht man die Decke sauber und dann war es das.
Ganz genau, richtig. Aber es ist natürlich gut, dass das schon mal gut geklappt hat, wenn ihr so eine lange Fahrt hattet, dann auch wieder zurück nach Berlin. Und als ihr dann hier angekommen seid, wie hat er sich da so verhalten?
Der war total neugierig halt erstmal. Also die größte Freude, die er hatte, war natürlich, wow, Futter. Ich krieg Futter. Ich krieg Futter. Ja. Ich weiß noch, ziemlich am Anfang irgendwann mal hat er halt Futter von mir bekommen. Und da stand eine Dose hier in meiner Küche, so 1,20 hoch und ich sitze irgendwie im Garten und plötzlich rennt Brösel mit einem Affenzahn in den Garten rein. Also das ist für Berlin ein relativ großer Garten hier, der natürlich eingezäunt ist, damit er nicht raus kann. Das ist auch Pflicht in Berlin, wenn man einen Hund hat und den freilaufen lässt und das ist auch gut so. Und dann hat er diese leere Futterdose im Maul gehabt. Und meine Nachbarn saßen noch im Garten und ich bin dann nur hinterher gerast. Und wie gesagt, er hatte die im Maul und ich wollte die dann rausholen, weil ich hatte auch Schiss, dass er sich wehtut. Und er hielt diese Dose irgendwie im Maul fest und ich rannte da hinterher. Und ich, das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Ja, irgendwann habe ich es dann natürlich geschafft, halt auch diese Dose rauszuholen aus seinem Maul. Ja, ansonsten bei den Gassi-Runden habe ich es auch gemerkt, dass er wirklich schlechte Sachen gegessen hat, sobald er irgendwas hier findet. Hier oben in Hermsdorf, in Reinickendorf, da liegt nicht so viel rum wie in der Innenstadt. Aber sobald da was war, irgendwie so schnapp, weg, schluck. So schnell konnte ich teilweise gar nicht gucken. Aber ich habe dann auch festgestellt, ich kann ihm das auch aus dem Maul holen, ohne dass es Probleme gibt. Das gefällt ihm natürlich nicht, aber der ist nicht sauer oder sowas. Das ist einfach ein herzensguter Hund.
Also sehr bewundernswert, weil er ja nun den Wert von Futter auch wahrscheinlich sehr hoch schätzt. Und dass er es dann sich aus dem Maul nehmen lässt. Tauschst du dann mit ihm auch? Kriegt er dann Keks?
Nö, dafür kriegt er keine Kekse. Nee.
Okay.
Und am Anfang war es halt auch so, also er hat wirklich jeden Hund hier angebellt. jeden Hund. Und nicht nur angebellt, sondern wirklich angekläfft bis zum geht nicht mehr. Da waren auch zwei oder drei Situationen dabei, wo ich auch wirklich dachte, wow, also wenn ich den jetzt loslassen würde, dann wird er draufgehen. Und der andere Hund sah auch so aus. Also deswegen ist er halt hier auch Leinenhund. In Berlin muss man sowieso Hunde an der Leine führen, es sei denn in Hundeauslaufgebieten. Das ist auch gut so, sag ich mal, wieder als Tierschützer. Also er hat wirklich gebellt. Und ich habe auch kein Mittel gefunden, irgendwie ihn zu beruhigen. Er kannte so ein paar Kommandos wie nein, nein, ab, ab. Da hat er so ein bisschen drauf reagiert. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich ihn 3,5 Jahre hier. Das ist alles besser geworden und er ist auch älter geworden, aber er bellt immer noch ein paar andere Hunde an. Am besten sind natürlich Hündinnen, die riecht er ja auch. Und dann auch wirklich so, oh geil, da will ich hin. Und dann kann es immer noch passieren irgendwie, dass wenn, ich frage die Leute natürlich vorher immer, kann ich mit meinem Hund zu ihrem Hund kommen? Und wenn die ja sagen, dann kann es immer noch mal passieren, dass er dann bellt, aber das macht er ganz, ganz selten. Also auf Hündinnen steht er total.
Ist er kastriert?
Er ist nicht kastriert. Mhm. Also es war auch die Frage für mich, ob ich es noch mache. Und dann habe ich gesagt, nee, aufgrund des Alters mache ich es jetzt mal nicht. Und da er halt auch kein Freigänger ist, sondern immer an der Leine ist, kann da auch keine Nachkommen kommen.
Wie alt wird er geschätzt?
Wie gesagt, wir wissen es halt nicht. Also von den Leuten, von Robin wurde auf 10,5 geschätzt. Und im Tierheim haben sie halt gesagt, er ist 7. Und da ich ihn jetzt 3,5 Jahre habe, ist er jetzt 10,5. Er kann aber auch 11 oder 12 sein. Also zu seiner Vorgeschichte wissen wir wirklich gar nichts. Also wie gesagt, das fing am Supermarkt an. Wir wissen nicht, ob er Vorbesitzer hatte oder ob die Vorbesitzer zum Beispiel geflüchtet sind im Krieg und ihn zurückgelassen haben oder ob die Vorbesitzer im Krieg gestorben sind. Mhm. Aber da er halt ein paar Befehle kann, deutsche Befehle sogar, gehe ich davon aus, dass er Vorbesitzer hatte. Also Sitz konnte er problemlos. Und was ich dann gelernt habe, ist halt Sitz auf Ukrainisch, CD, und da reagiert er noch besser drauf als auf Sitz.
Das ist ja witzig. Deshalb kann er vielleicht ja auch gut Auto fahren. Deshalb ist er vielleicht auch gleich mit dir ins Haus gegangen, weil er dachte, Mensch, mit dem Hausleben, mit dem Autofahren kenne ich schon. Also, dass er nicht grundsätzlich von Anfang an ein wilder Hund war in der Ukraine, ne?
Wie gesagt, keine Ahnung.
Was waren denn noch so Herausforderungen am Anfang für ihn? Du sagst, die Hundebegegnungen waren für ihn schwierig. Gab es noch was?
2024 hätte ich ihn mal auf den Mond schießen können, weil da hat er Hündinnen gerochen. Das war auch im Mai. Und es gibt hier eine Stelle, Zaun, die ist nur 1 Meter hoch. Und da ist dieser blöde Hund abgehauen. Also ich lasse ihn, wie gesagt, hier normalerweise immer frei laufen hier im Garten und sitze dann draußen, oder wenn ich hier in meinem Zimmer bin oder arbeite hier drin, dann kann er auch draußen sein. Da gab es nie Probleme. Und einmal bin ich halt rausgegangen und sah ihn nicht und habe ihn gerufen, keine Reaktion. Und dachte ich, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ne? Und der war hier nicht zu sehen. Und wirklich gerufen. Keine Reaktion. Dann habe ich halt den Nachbarn noch Bescheid gesagt, hier Brösel, ich finde ihn nicht mehr, habt ihr ihn gesehen? Und sie meinten, nee. Und dann haben sie mir suchen geholfen. Und ja, ich wohne zwar hier oben in Hermsdorf, aber 20 Meter weiter gibt es eine Hauptstraße, den Hermsdorfer Damm. Und dann dachte ich schon, ach du Scheiße, ja, bitte
nicht. Bilder im Kopf dann gleich, ne?
Bitte nicht. Also eine Katze von mir wurde mal überfahren. Bitte nicht, ja. Und dann haben die Nachbarn sind ins Auto gestiegen. Ich bin ins Auto gestiegen und wir sind wirklich alles abgefahren. Die Vermutung war, er ist hier irgendwie im Wald, weil das ist unsere übliche Runde hier. Der Wald ist nur 500 Meter weit entfernt. Da war er auch nicht. Und so nach einer Stunde haben dann die Nachbarn angerufen und gesagt, hier, wir haben ihn gefunden. Und die haben ihn wirklich im Wald gefunden. Also er ist über diese große Straße gerannt und kam dann auch wohl so an, so, ja, hier bin ich, was ist? Irgendwie. Und ich, oh Gott, oh Gott. Also ich bin 1000 Tode gestorben. Ja, da war ich noch nicht sauer auf ihn. Ich war einfach nur froh, dass er wieder da war. Das Gleiche eine Woche später nochmal. Ja, da waren die Nachbarn aber nicht da. Ich habe ihn dann auch im Wald gefunden.
An der gleichen Stelle?
An der gleichen Stelle, ja. Da war ich schon etwas sauer. Doch ein bisschen. Und ich bin ja halt, wie gesagt, ich glaube, eine Stunde hier durch die Gegend gefahren, in 30er-Zone, so, hat mir dann noch die Kupplung von meinem Auto zerstört dabei. Aber mein Gott, es ist halt nur ein Auto. Der Hund ist viel, viel wichtiger. Also ich habe ihn nicht direkt an der gleichen Stelle gefunden, sondern 50 Meter weiter. Ich habe dann dem Förster, der auch hier im Wald wohnt, auch gesagt, haben Sie vielleicht einen Hund gesehen, der so und so aussieht? Ich glaube, ich war beim Förster 3 oder 4 Mal, bis die Frau zu mir sagte, mein Mann hat ihn gefunden, hier 50 Meter weiter. Dann bin ich zu der Stelle gefahren, wo gesagt wurde, da haben Sie ihn gesehen. Dann habe ich laut gerufen und dann kam er aus einer Seitenstraße angerannt und so, ach du, bist du auch schon hier? Ja, ich habe dich gesucht, ne, irgendwie. Ach, ist ja geil, dass du hier bist, ne. Und ich, ne, oh, Gott sei Dank, wieder kein Unfall, Gott sei Dank, ne, keinem was passiert, keinen Schwerverletzten, kein Autounfall oder irgend sowas. Und dann, ja, dann dachte ich, ja, fand ich jetzt nicht so gut, ein bisschen sauer bin ich auf dich, aber dir geht's gut. Mhm. Und dann war klar für mich, okay, ich muss eine Lösung finden, der Zaun muss irgendwie hoch und diese Lösung war halt nicht so schnell. Und dann habe ich ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Metallteil in den Rasen gesteckt, wo er dann an der Leine, praktisch an der Laufleine, 5 Meter Laufleine halt nur noch rausgehen konnte. Das haben wir dann 3 oder 4 Tage mitgemacht. Dann tat er mir irgendwann mal leid. Und dann dachte ich, okay, ich mach dich jetzt mal los von alleine. Und er spielt total gerne mit Quietschis, rennt da hinterher und freut sich total, wenn ich ihm dann versuche, ihm das Quietschi aus dem Maul zu nehmen. Also ich kann das wirklich versuchen rauszuziehen. Das liebt er. Der ist auch nicht böse, wenn ich das kriege. Und dann habe ich das halt weggeworfen, so 5 Meter weit weg. Weg von der Stelle, wo der Zaun so niedrig ist. Und dann kommt er auf mich zugerannt, lässt 1 Meter vor mir das Quietschi fallen, rennt an mir vorbei und springt über diesen Zaun und dann über den Nachbarzaun. Mhm. Und dann war er wieder auf der Seitenstraße. Und nicht nur hinterher, ich hatte so Latschen an, habe die Latschen verloren. Bin dann irgendwie 3,5 Meter hinter ihm hergerannt, aber der war natürlich viel, viel schneller als ich. Und dann musste ich, so nach 3,5 Meter konnte ich nicht mehr. Ich muss dich jetzt ziehen lassen. Ich kann nur lauf, aber pass bitte auf, dass ja nichts passiert war. Ich konnte nicht mehr und ich kam auch nicht hinterher. Mhm. Und ich dachte, ach du Scheiße. Und in dem Moment fuhr ein Paketauto die Kreuzung lang und ich sofort, stopp, anhalten, mein Hund, du fährst mich dahin. Hat er auch sofort gemacht. Sind wir halt hinterher gefahren. Der war schon 2 Meter weit weg. Er ist Gott sei Dank weiter geradeaus gelaufen in der Seitenstraße und nicht Richtung Hauptstraße. Und dann haben wir ihn irgendwann mal überholt und dann bin ich halt ausgestiegen und auf ihn zugerannt. Er hat dann nochmal so, oh, Rolf ist glaube ich sauer, soll ich lieber abhauen? Ich habe ihn dann aber bekommen und da war ich echt sauer auf ihn, weil er hat auch nicht auf mich gehört. Ich habe echt Brösel gerufen und er einfach nur, ab, die Hündin riecht so gut.
Da kannst du nicht mithalten, ne?
Nee, da kann ich nicht mithalten und dann habe ich ihn auch wirklich genommen und in das Auto gehoben irgendwie und habe ihn echt angeschnauzt irgendwie. Dann nach Hause gefahren, habe ihn auch wirklich, das war das einzige Mal, wo ich ihn angemeckert habe und angemeckert und irgendwie auch so, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ne? Habe dann auch ein paar Freundinnen aus dem Tierschutz angerufen, die meinten, Rolf, kannst vergessen jetzt, du brauchst nicht mehr meckern. Der hat das schon längst vergessen wieder. Es war einfach wieder ganz normal. Der hat gemerkt, er hat irgendwie Scheiße gebaut, aber er weiß jetzt gar nicht mehr, um was es geht. Ein Freund hat mir dann einen Bauzaun gegeben, der ist 3 Meter hoch und jetzt ist diese Stelle auch dicht, sodass er hier fleißig rumrennen kann.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Oh, was für eine schreckliche Geschichte. Also es ist immer gut ausgegangen, aber trotzdem, man stirbt auch 1000 Tode, ne?
Ja, ja.
Mensch.
Probleme, was es noch gab, Wildtiere. Füchse, also Füchse.
Davon gibt es ja in Reinickendorf auch eine Menge.
Hier wohnen einige in der Nähe.
Ja.
Ja, und also jetzt die letzte Woche haben wir wieder ein paar Mal gesehen. Und der hat ja 1000-mal bessere Nase als ich. Also der riecht dich von Weitem schon. Irgendwie, und dann geht das Gebelle los. Und ich so, was ist denn? Teilweise sehe ich die gar nicht, aber ich weiß inzwischen schon, muss ich auch aufklären. Da ist ein Fuchs und jetzt müssen wir irgendwie ganz langsam gehen oder wir müssen einen kleinen Umweg gehen oder Wildschweine im Wald hier haben wir auch schon gesehen. Für mich ist ja dann natürlich klar, okay, Wildschweine weg, mhm. Ganz langsam. Mhm. Aber der Brüll sagt sich, da sind Wildschweine, die will ich erstmal anbellen.
Ja, das kenne ich von Cookie auch.
Ja, oder Rehe halt auch, genau ja. Das Gleiche. Die Rehe hauen ja ab, aber bei Wildschweinen habe ich halt Respekt. Mhm. Ja, da wird er sofort wach bei dem Wort.
Ja, genau. Guckt er gleich. Jetzt hat er sich wieder abgelegt.
Und was halt, das ist jetzt Nachschub zu eben nochmal. Also wie gesagt, es gab Probleme halt, wenn wir Hunden begegnet sind. Also was für mich eine echte Herausforderung war, da ich ihn halt auch nicht beruhigt bekommen habe am Anfang, ich muss immer Umwege gehen. Ja, also ich habe mir zu eigen wirklich gemacht, mein Hund bellt, das bedeutet, ich muss eine Lösung finden. Das bedeutet, wenn uns ein Hund entgegengekommen ist, bin ich zur Seite gegangen und Brösel hat ihn natürlich trotzdem gerochen oder schon gesehen vorher und dann haben wir uns immer hinter parkenden Autos versteckt, sind da sitzen geblieben, aber er hat ihn natürlich gerochen und das Gebelle ging weiter. Das wurde halt mit der Zeit immer ein bisschen besser so mit dem Gebelle, sodass wir halt auch dann irgendwann mal auf die Hunde nach Zustimmung der Leute gehen konnten. Aber er bellt heute immer noch bei gewissen Hunden. Also er mag keine Schäferhunde und er mag keine schwarzen Hunde.
Ja, Cookie hat auch so seine Feindbilder. Der mag keine Boxer. Golden Retriever findet er auch meistens nicht so gut. Und Labradoodle findet er ganz furchtbar. Da kann mir nichts machen. Da bellt er dann auch aus vollem Halse.
Und irgendwie haben wir mal, also hier oben in Harmsdorf gibt es wirklich viele Hundebesitzer, weil am Anfang halt immer so ein Trara war mit seinem Gebelle, hat er einfach keine Freunde oder Freundinnen gehabt. Ne? Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, ich frage die Leute immer, wie es klappt irgendwie. Und wenn es geklappt hat, haben wir die Nummern ausgetauscht. Hier die Nachbarin, die hat einen kleinen Chihuahua mit dem, also der wiegt ein Zehntel von Brösel. Brösel wiegt 35 Kilo. Mit dem gehen wir regelmäßig spazieren und bei manchen Leuten ist es auch geklappt, dass sie auch wirklich Interesse hatten, mit Brösel Gassi zu gehen. Unter anderem war da mal ein Husky dabei. Und der Husky, das war wirklich ein Wirbelwind. Ein Wirbelwind. Ich war mal ein paar Mal bei denen zu Besuch. Der Husky hat ja den ganzen Garten irgendwie zerstört. Dann sind wir durch den Wald gegangen. Der Husky wollte immer spielen. Brösel hat immer mitgemacht. Und dann sind wir hier aufs Grundstück gegangen, der Besitzer mit dem Husky. Und dann sind die hier wie wild und durch den Garten gejagt, also wirklich. Und der Husky hat einfach nie aufgehört und Brösel irgendwie schon fertig, ich kann nicht mehr. Aber es ging immer weiter, es war wirklich ein wunderschönes Bild. Jetzt ist er leider zu alt für den Husky, er kann dieses Spiel nicht mehr mitmachen.
Ich habe den Cookie heute nicht mitgebracht, weil ich dachte, dass er vielleicht zu viel ist für Cookie. Weil der dann auch, wenn er sich so bedrängt fühlt, dann auch sich irgendwie, ja, dann rausnimmt aus der Situation, kurz bellt und zeigt, das möchte ich nicht. Und deshalb habe ich den heute zu Hause gelassen. Cookie ist nicht dabei.
Also wenn sich Hunde begegnen, grundsätzlich erstmal austesten, ob die sich wirklich mögen. Das ist immer ganz, ganz wichtig.
Und dafür muss man auch gut die Körpersprache des Hundes lesen können.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja, ganz wichtig. So, wir haben jetzt ein kleines Päuschen gemacht. Und Brösel hat die Pause genutzt und liegt jetzt mit dir auf dem Sofa. Was du sagtest, macht er eigentlich sonst eher nicht so, ne?
Nee, das mag er nicht so. Er ist nicht so ein Kuschelbär, aber er liebt es, total gestreichelt zu werden.
Ja, und es ist auch wirklich eine große Wonne, ihn zu streicheln, diesen großen, tollen Hund.
Und er liebt es halt auch wirklich gekämmt zu werden, was,
ja?
was Besonderes ist. Also das liebt er total, da freut er sich total. Ich vermute auch mal, weil er auch weiß, dass er nach Leckerlis gibt. Aber das findet er super, das mag er so sehr. Und es ist halt immer total schön im Sommer oder im Frühling, wenn es warm draußen ist, halt im Garten zu sein, ihn da zu kämmen bei Sonne. Mm. Das ist schön.
Mm. Mag er denn auch duschen?
Er hasst Wasser. Er hasst Wasser bis zum geht nicht mehr. Also bei Regen guckt er mich öfters irgendwie an, so rollt es mal ein bisschen bekloppt bei dem Wetter rauszugehen. Na gut, ich komme mit, aber Böcke habe ich keine. Was er liebt Schnee. Er liebt total gerne Schnee, das habe ich jetzt wieder festgestellt, halt hier im Winter. Er frisst auch total gerne Schnee, also vermute mal, das war halt so seine Wasserquelle in der Ukraine. Und der frisst halt viel Schnee.
Mhm. Aber es geht auch auf den Magen, ne?
Ich muss schon drauf achten, so irgendwie, dass er nicht Scheißschnee frisst, wo Salz oder Steinchen drin sind. Aber das kriege ich nicht raus aus ihm. Der ist ja echt schneller als ich. Oder auch wenn irgendwie Leckerlis drauf, also hier, wie gesagt, hier sind viele Leute, die unterwegs sind mit Leckerlis und die schmeißen irgendwo mal am Bürgersteig ein Leckerli hin, er findet das und er ist dann so schnell, also ich kann gar nicht so schnell gucken, wer das frisst, weil ich habe halt auch einfach Schiss, dass er Scheiße frisst und es gibt ja auch mal ein paar Idioten, also Hundehasser, die Gift streuen. Ich kann teilweise gar nicht so schnell gucken, wie er es gefressen hat. Also am Anfang war er ein bisschen langsamer, aber hat halt gelernt. Dann kommt der Rolf, holt das aus meinem Maul raus, also fress ich es mal ganz schnell.
Ja, das ist immer der doofe Nebeneffekt, ne?
Ja, ja.
Apropos Fressen, was hast du ihm denn zu fressen gegeben, als er am Anfang herkam? Was hat man dir eine Empfehlung gegeben oder hast du das so frei nach Schnauze gemacht?
Nee, das habe ich erstmal frei nach Schnauze gemacht, aber er hat halt Durchfall gehabt und wir mussten halt nach den Sarkoptis-Milben erstmal gucken, wie kriegen wir jetzt auch noch diesen Durchfall irgendwie in den Griff. Und dann mussten wir wirklich probieren. Und es war auf jeden Fall klar, sobald er irgendwie ein neues Futter und ein anderes Futter bekommt, wenn man ihn mal an ein Futter gewöhnt hatte, sofort Durchfall, wirklich sofort Durchfall. Also es war klar, man muss das Futter jetzt durchfuttern. Und das war dann irgendwie in der Corona-Zeit und dann gab es dieses Futter nicht mehr. Und ich, ach du Scheiß, okay, jetzt muss ich Futter umstellen, ist klar, was kommt, ne? Futter umgestellt und er sofort wieder Durchfall. Aber dann gab es halt immer wieder Zeiten, dass er dann trotzdem Durchfall bekommen hat. Und ich habe dann wirklich alle Leute irgendwie gefragt, aus dem Tierschutz oder Freunde, Freundinnen, was kann ich denn noch machen? Und dann gab es solche Vorschläge wie Heilerde, kriegt er heute noch, hilft wirklich sehr gut. Gekochten Reis hilft auch sehr gut. Ansonsten gegen Durchfall morosche Möhrensuppe kann ich auch nur empfehlen, hilft auch sehr gut. Er hat aber trotzdem halt immer wieder mal Durchfall gehabt.
Nassfutter oder Trockenfutter?
Also er kriegt Nassfutter, ist halt auch gut, weil da auch schon Flüssigkeit drin ist und Leckerlis kriegt er halt nur sehr, sehr, sehr wenige, halt auch hochallergisch, wie gesagt, gegen alles Mögliche. Und da kriegt er halt hypoallergene Leckerlis und da kriegt er halt abends immer ein paar vorm Schlafen gehen, also nach der letzten Gassi-Runde. Er weiß auch sofort, sobald wir an der Tür sind, nach der Gassi-Runde, jetzt gibt's Leckerlis. Und dann setzt er sich schon dorthin, wo er die bekommt. Und er freut sich total und der Schwanz wedelt. Und da er die auch total mag und er halt auch Medikamente bekommt, gibt es die Medikamente immer mit den Leckerlis zusammen und das ist absolut problemlos. Also ich habe da schon andere Geschichten gehört, die nimmt er problemlos. Also da habe ich echt Glück.
Ja, Gott sei Dank, ne?
Ja, und mit den Begegnungen mit Menschen, das war am Anfang halt auch erstmal ein Problem. Also er liebt Frauen. Da macht er echt nichts so. Irgendwie, er sieht Frauen irgendwie, also jetzt nicht alle, aber viele irgendwie, oh, eine Frau, die ist interessant, da will ich hin. Und mit seinen 35 Kilo hat er schon einige Kraft. Also am Anfang hatte ich die Leine immer nur in der Hand, aber das war echt Kraftakt. Ich bin dem BD jetzt immer um die Hüfte. Das geht problemlos. Man muss halt auch einfach erstmal die Leute fragen, kann ich mit dem Hund zu Ihnen kommen? Weil es gibt ja auch viele Leute, die haben einfach Angst vor Hunden. Also das muss man alles beachten irgendwie und das ist auch gut so. Und es gibt halt auch viele Frauen, die dann sagen, ja klar, oh, ist der süß. Und ja, natürlich ist der total süß. Er hat ein Problem mit Männern. Also nicht mit allen Männern, aber mit ein paar Männern. Welche Art von Mann das ist, das habe ich bisher nicht rausbekommen. Mir wurde mal der Tipp gegeben, vielleicht riechen die nach Alkohol oder haben Käppi auf oder eine Mütze auf. Das habe ich schon von anderen Hunden gehört. Aber ich habe es bis heute nicht rausbekommen. Ansonsten ist er wirklich ein Wachhund. Also wie gesagt, das Grundstück hier ist eingezäunt. Er hört super, super gut. Sobald da vorne das Tor aufgeht, rennt er nach vorne und irgendwie, da ist jemand und er bellt erstmal alle Leute an. Er bellt erstmal wirklich alle Leute an und verteidigt das Grundstück.
Ist ja auch sehr praktisch, ne? Ist ja auch sehr beeindruckend, wenn Brösel auftaucht.
Ja, wenn ich ihn nicht kennen würde und er wird vor mir stehen und bellen, hätte ich auch erstmal sehr, sehr viel Respekt. Und da ich im Tierschutz arbeite, kommen halt auch viele Leute zu mir, spenden irgendwas und dann sage ich immer, komm rein. Ich weiß, es sieht bedrohlich aus, wenn der bellt, aber der tut wirklich nichts. Ne?
Das hat er noch nie gemacht.
Ja, und dann kommen die Leute rein, so ein bisschen misstrauisch und dann ist der Lampf rum, steht vor den Leuten, der Schwanz wedelt und ja, streichelt mich und dann, alle Leute sind dann von ihm begeistert. Aber es gibt zwei Sachen, die hasst er wie die Pest, nämlich Motorräder. Da dreht er durch auf der Straße. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und Postboten.
Klassiker. Also
der Klassiker, wirklich. Die sehen hier ja von der Uniform ein bisschen anders aus wahrscheinlich als in der Ukraine. Aber scheißegal. Sobald der Postbote da irgendwas in den Briefkasten vorne schmeißt, so wirklich Theater hoch 10 oder so, wenn der Paketmensch hier aufs Gelände kommt. Theater auch hochziehen, aber der Paketbote hier hat selber Hunde und der weiß, da passiert nichts. Irgendwie, ja, Brösel sagt dann immer, komm mal auf zu bellen, ich streichel dich und dann ist alles gut.
Na Gott sei Dank, ist ja. Da noch nichts passiert, ne?
Noch nie was. Da wird auch nichts passieren, ne?
Wie gesagt, das hat er noch nie gemacht.
Meine Frage ignoriert Brösel gerade.
Hast du mal darüber nachgedacht, Hundetrainer zu engagieren oder hast du Freunde, die, mit denen du zusammengearbeitet hast?
Also am Anfang war es halt wirklich was ganz Neues für mich und das hat mich selber sehr viel Kraft gekostet, dass er halt alle Hunde angebellt hat. Ich dachte auch irgendwie, wie schaffe ich das irgendwie? Ich habe wirklich alle meine Leute irgendwie gefragt, hier, was kann ich machen? Mir wurde auch empfohlen, eine Hundeschule zu machen, aber vielleicht hat er es irgendwie gemerkt dann irgendwie, so Hundeschule, nee, habe ich keine Lust. Und es wurde dann wirklich besser. Also ich war in keiner Hundeschule und wir haben dann nach einer Zeit wirklich so einen Punkt erreicht, wo ich sagen kann, so, das geht für mich problemlos, das geht für ihn problemlos. Und wir sind beide zufrieden damit.
Wie hast du dich denn verhalten, wenn er so gebellt hat? Warst du dann auch sehr aufgeregt oder bist du die Ruhe geblieben?
Natürlich muss ich für ihn dann ruhig bleiben, aber innerlich sah es manchmal wirklich ganz anders aus. So irgendwie so, was mache ich jetzt irgendwie? Ich hatte auch selber manchmal Schiss gehabt, aber für mich war immer klar, ich muss auf die andere Straßenseite gehen, beziehungsweise wenn wir spazieren gegangen sind am Anfang, meine Augen überall haben, überall. Ne? Also selbst wenn wir um Ecken gegangen sind, musste ich schon, wenn es dann eine Möglichkeit reingab, in die andere Straße reinzugucken, kommt da jemand, ne, damit ich weiß, ich muss jetzt zur Seite gehen. Weil wie gesagt, das Bellen kommt von meinem Hund, dann muss ich zur Seite gehen und nicht die anderen Leute. Ja, war teilweise echt sehr, sehr anstrengend, weil manchmal kam man auch in Situationen, da war es einfach sehr, sehr eng gewesen. Und wie überall auf der Welt hast du auch einfach ein paar Idioten, die verhalten sich absolut scheiße irgendwie. Also ich spreche dann schon mit den Leuten irgendwie und sage, hier hatte ich mal eine Begegnung im Wald gehabt. Also wie gesagt, ich wohne hier im Wald und am Wochenende ist es immer sehr, sehr voll, wenn es warm ist. Und dann bin ich da, weiß ich noch, da bin ich da lang gegangen und Brösel hat gerade gekackt. Und 50 Meter hinter mir war eine Frau mit freilaufendem Hund, obwohl das verboten ist.
Das sind ja unsere Lieblingsbegegnungen.
Ja, da gibt es noch andere. Ja, und die kam immer näher, weil er gerade kackte und da war sie nur noch 10 Meter entfernt und Brösel, ich wusste schon, er legt gleich los, wenn er fertig ist. Und dann kam der Hund auch schon auf uns zu und ich sag, können Sie gerade noch 10 Sekunden stehen bleiben? Ja, mein Hund bellt hier und ich muss noch aufsammeln. Und dann gehen wir weiter und bitte warten Sie 10 Sekunden. Und die ging einfach immer nur weiter. Und ich meinte, können Sie bitte stehen bleiben? Ich versuche auch immer wirklich freundlich zu den Leuten zu bleiben und sage auch immer, bitte. Und die irgendwie ging immer weiter und dann meinte ich, haben Sie mich nicht gehört? Ich habe Sie doch gerade drum gebeten, mal stehen zu bleiben, weil mein Hund bellt. Ja, es kann zu blöden Situationen kommen. Ich kenne meinen Hund und es kostet Sie doch nichts. Ja, ich muss doch weiter geradeaus gehen. Ich nur, oh Leute, im Wald sind mir ab und zu, es gibt da so ein paar Spezialfälle hier im Wald, so 2, 3 Runde irgendwie, die laufen immer frei. Grundsätzlich finde ich es nicht gut wegen den Wildtieren, weil die Wildtiere werden aufgescheucht. Aber ich habe mir jetzt, auch als Tierschützer, habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich muss mich nicht mit jedem anlegen. Aber Bedingung ist, wenn die Hunde frei laufen, dass die Hunde wirklich auf die Besitzer hören müssen. Ansonsten müssen die an die Leine. Und es gibt leider immer Leute, die lassen ihre Hunde frei laufen. Und diese Hunde hören halt nicht auf die Besitzer. Und da kam man mehrfach in Situationen mit 2 oder 3 Hunden. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Leuten das schon gesagt habe. Und die irgendwie, ja, mein Hund tut nichts. Und ich sage, ihr Hund ist da auf meinen Hund zugerannt irgendwie und bellt ihn gerade an. Und daraufhin dreht mein Hund hier durch, ne? Und ihr Hund sieht auch so aus, als würde er gleich zubeißen, ne? Und einem habe ich auch mal wirklich gesagt, war der Hund nur noch 1 Meter entfernt, hätten sie jetzt nicht geschafft, ihren Hund hier zurückzuholen. Der war nur noch 1 Meter von mir entfernt. Ich hatte schon ausgeholt mit dem Fuß, ja. Sonst hätte ich den weggetreten.
Ja, sowas ist immer eine doofe Situation, ne?
Ja.
Ich habe schon mal Kekse geworfen, das hat gut geholfen. Da kamen 2 unangeleinte Hunde, ich weiß heute nicht, zu wem die gehört haben, es war im Park, kamen die da um die Ecke und das war für den Cookie natürlich auch so total gruselig und dann habe ich den Futter hingeworfen und dann sind wir weggegangen und wir hatten gut zu tun, da das einzusammeln. Ja. Und dann ist es mir auch egal, ob die irgendwie eine Allergie haben, weil ich will ja die Situation irgendwie entschärfen,
ja.
Ne?
Ja.
Aber sowas mag ich ja auch nicht. So, mein Hund tut nichts. Ja, aber meiner hat ein Problem.
Ja.
Genau.
Und der eine, also ein Besitzer von einem freilaufenden Hund, der so viel Ärger gemacht hat, der meinte dann auch sogar zu mir, Sie sind schuld, Ihr Hund bellt doch manchmal genau. Deswegen habe ich ihn dann alleine. Ne? Und das Lustige an der ganzen Sache war noch, das war ein Waldeingang und da ist ein großes Schild, Hunde sind an der Leine zu führen. Und dann meinte ich zu ihm, also erstens mal, wie gesagt, mein Hund hat keinen Scheißer gebaut, der bellt zwar, weil ihr Hund angerannt kommt. ich habe ihn an der Leine. Und jetzt gucken Sie mal, ein Meter nach links, da ist ein großes Schild. Hunde sind an der Leine zu führen. Mhm. Und er, dem bin ich wirklich mehrfach begegnet und der hat wirklich absolut nicht reagiert irgendwie so. Und ich glaube, noch am 10. Mal habe ich in dem Zug gesagt, ich habe wirklich die Schnauze voll. Ja. Also ich bin kein Mensch, der Leute anzeigt. Aber ich habe ihm gesagt, ich gehe jetzt zum Förster, ich habe wirklich die Schnauze voll. Und dann bin ich auch zum Förster gegangen, den haben wir leider nie rausbekommen, wer es war. Und dann gab es noch irgendwie einen anderen kleinen Hund hier, der hier auch 300 Meter weiter wohnt, der rannte immer im Wald rum, ohne Besitzer. Irgendwann haben wir den auch mal rausbekommen und dann bin ich auch hingegangen. Prinzipiell empfehle ich immer mit den Leuten erstmal reden, freundlich reden, ja. Und darauf aufmerksam machen, dass es eine Situation gewesen ist, die nicht so gut war. Ich hoffe ja immer an das Gute im Menschen, aber gibt dann immer Leute, die sehen absolut nichts ein. Und dann habe ich auch die Frau darauf aufmerksam gemacht, weil dieser Hund kam halt auch immer auf Brösel zugerannt und ließ sich irgendwie nicht abwimmeln. Aber irgendwann haben wir mal rausbekommen, wo der wohnt, weil der jetzt nach Hause gerannt. Dann habe ich auch der Frau gesagt, hier, das und das ist passiert und ist nicht gut. Und zum anderen, ich arbeite noch im Tierschutz und ihr Hund, ich habe ihn jetzt mehrfach tief im Wald hier gesehen irgendwie. Ihr Hund scheucht die Wildtiere auf und diese Wildtiere haben auch ein Recht hier zu leben und die wollen auch ihre Ruhe haben. Hat sie alles nicht eingesehen und irgendwie, ja, mein Hund macht doch irgendwie nichts, ne? Ich meinte doch, ihr Hund scheucht hier die Wildtiere auf und er ist mir auch letztens vors Auto gerannt und wir haben den auch schon im Hermsdorfer Damm gesehen, wie er darüber gerannt ist und die war völlig uneinsichtig. Dann bin ich auch zum Förster gegangen und habe dann gesagt, hier die und die Frau und der Hund und der meinte, ja, die kenne ich, das habe ich schon öfters gehört. Mhm. Und ich habe auch der Frau gesagt, machen Sie bitte irgendwas, dass das nicht vorkommt. Ansonsten gehe ich wirklich zum Förster und dann kriegen sie eine Ordnungswidrigkeit und dann können sie was bezahlen. Ja? Mhm. Und wenn sie einmal erwischt werden, ist es vielleicht 100 Euro und beim zweiten Mal sind es 500 und das steigert sich immer so. Und der Förster hat sich auch wirklich gefreut, weil er mit dieser Frau auch schon öfters geredet hat und die völlig uneinsichtig war. Und dann war er mal da und hat auch gesagt, ich habe jetzt einen Zeugen hier, machen sie was, ansonsten kriegen sie eine Ordnungswidrigkeit, das kostet Geld und es hat gewirkt.
Ach Gott sei Dank.
Geld wirkt.
Ja, bei Geld geht's immer, ne?
Ja.
Ach Gott sei Dank. Gab es denn auch Begegnungen, wo Leute dich schief angeguckt haben, weil Brösel aus dem Tierschutz ist und aus der Ukraine kommt oder überhaupt aus dem Auslandstierschutz?
Nö, also da ich im Tierschutz arbeite, ist das selbstverständlich, dass die Leute den Brösel einfach, egal ob Hund oder Katze oder sowas, einfach toll finden.
Der ist ja auch super. Aber es gibt ja eben auch Leute, die sagen, ach, warum machen wir das mit dem Auslandstierschutz? Warum holen wir Tiere aus dem Ausland hierher? Wir haben im Tierheim genug Hunde oder Katzen oder andere Tiere.
Eine blöde Sache ist leider passiert. Also ein guter Freund von mir, der in der Corona-Zeit sich auch gewohnt hat, weil er war Taxifahrer und in der Innenstadt hat er halt keine Aufträge bekommen. Deswegen hat er hier in meinem kleinen Hermsdorf gewohnt. Hier hat er noch Aufträge bekommen. Der hat dann leider die Freundschaft aufgekündigt, weil er Angst vor Hunden hatte.
Das ist schade.
Das fand ich sehr, sehr traurig. Ich habe dann versucht zu erklären, warum, wieso, weshalb. Mir das wichtig ist, aber hat er alles nicht eingesehen und damit war die Freundschaft leider beendet. Aber ansonsten, die Leute aus dem Tierschutz oder so, meinen bekannten Freundeskreis, die nicht im Tierschutz waren, alle super, super. Die finden ihn alle toll. Die lieben ihn.
Ja, das kann man auch auf den ersten Blick nachvollziehen. Ja. So ein großer, toller Hund. Wie war es denn, als er zum ersten Mal alleine bleiben musste? Oh. Wie hat er das denn hingekriegt?
Oh Gott, Katastrophe. Ja, ich wusste halt nicht, wie er so drauf ist, wenn ich ihn immer allein lassen muss. Und ich weiß nicht mal, so nach 2 oder 3 Monaten irgendwann mal war klar, ich habe jetzt einen Termin, ich muss zur Krankengymnastik, die dauert eine halbe Stunde und mit allem drum und dran eine Stunde. Und dann musste ich ihn wirklich alleine lassen. Ich wusste, dass er das nicht mochte. Ja, und nach einer Stunde kam ich dann zurück. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen ganz langsam mit ihm trainieren müssen, habe ich aber leider nicht. Großer Fehler, Rolf. Ja, dann kam ich zurück und er hat sich total gefreut, wie nur was, natürlich mich zu sehen. Also ich hatte schon vorher so ein paar Videos oder mich belesen und gesagt, keine große Party irgendwie machen, wenn man sich wieder sieht, sondern einfach nur, hallo, hier bin ich wieder. Das habe ich dann auch gemacht, aber dann habe ich halt mitbekommen, ja, der gute Hund, der hat mich wirklich vermisst und hat an den Fenstern rausgeguckt oder wollte mich suchen. Und alles, was an den Fenstern war oder am Fensterbrett war, ja, das war irgendwie alles auf dem Boden. Also er hat wirklich die ganzen Fenster zerstört, aber kein Fenster kaputt gemacht. Und da dachte ich, okay, das ist dann die nächste Baustelle. Und dann wirklich Minute für Minute geübt irgendwie, dass er alleine ist. Er hat dann auch an der Haustür irgendwie gekratzt. Ich habe eine Glastür hier gekratzt. Er hat auch gebellt, das habe ich auch gehört dann, wenn ich draußen stand. Geübt. Oder auch mal einen Fernseher angelassen oder das Radio angelassen. Und mit der Zeit hat das alles problemlos geklappt. Also ich kann ihn jetzt alleine lassen, problemlos.
Gott sei Dank.
Ja.
Das zerreißt immer das Herz, ja, wenn man das mitbekommt. Ja. Ne? Hast du denn mal über einen Zweithund nachgedacht? Das ist ja auch bei einigen so der Gedanke, Mensch, wenn die nicht alleine bleiben können, ist wenigstens noch ein anderer Hund da. Und ich möchte sowieso, gerade du, wo du so viele Schicksale ja auch siehst und mitbekommst.
Also ich, wie gesagt, ich arbeite im Tierschutz und ich kriege regelmäßig Anfragen irgendwie, wir haben einen Hund abzugeben. Und ich habe einfach immer gesagt, nee, so ein Hund reicht mir. Einmal habe ich eine Anfrage von einem weißen Schäferhund bekommen, da hat mir dann auch eine Kollegin gesagt, Rolf, passt doch irgendwie. Und ich so, nee, das ist mir jetzt irgendwie doch ein bisschen zu viel. Also ich habe ja eine 60 Quadratmeter Wohnung. Und habe gesagt, nee, das ist mir wirklich ein bisschen zu viel. 35 Kilo irgendwie, die vor mir rennen irgendwie, weil der ist immer schneller als ich natürlich, der geht immer vor. Und dann noch einen, nee, das ist mir wirklich zu anstrengend. Also ich könnte aus dem Tierschutz, Gott weiß, wie viele Hunde holen irgendwie, unter anderem, weil ich halt wie viele Anrufe bekomme. Aber ich habe mich halt entschieden, ein Hund reicht mir.
Das ist auch sehr verantwortungsvoll, finde ich.
Ja.
Muss ich überlegen, wie viele Hunde kann ich an der Leine halten. Und es ist ja auch mit Kosten verbunden, ne?
Also grundsätzlich, wenn man sich ein Tier zulegt, man legt sich kein Tier zu, sondern man legt sich ein neues Familienmitglied zu, ist es natürlich erstmal mit sehr, sehr viel Kosten verbunden und man trägt halt auch Verantwortung für das Tier. Weil dieser Hund ist halt von mir in Anführungszeichen abhängig. Ich muss mich um seine Gesundheit und um alles kümmern. Und diese Kosten halt, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, er hat viele Krankheiten gehabt. Und das geht einfach ins Geld. Das geht wirklich ins Geld. Also es ist nicht nur das Futter, die ganzen Untersuchungen. So ein Hund braucht Impfungen, die sind Pflichten. Es ist auch gut so, damit er nicht krank wird. Das geht auf die Dauer einfach ins Geld. Und wenn dann noch ein kleiner Zwischenfall kommt irgendwie, dass man eine Ultraschalluntersuchung machen muss oder mal eine OP, dann wird es direkt vierstellig. Und wie gesagt, viele Leute rufen mich hier an, weil ich Tierschutz bin und die holen sich Hunde oder Katzen von Gott weiß wo, wo ich immer mit dem Kopf schüttle. Und wenn die mir dann sagen, ja, den haben wir auf dem Parkplatz irgendwie geholt oder in Polen, dann sage ich immer schon, also die rufen mich meistens komischerweise immer nach einer Woche an. Komischerweise, was mich nie wundert irgendwie, dann sage ich immer zu denen, haben sie 1.000 Euro auf dem Konto? Weil die können sie jetzt erstmal garantiert einplanen. Also ich sage grundsätzlich immer, wenn man ein Haustier hat, dann sollte man zumindest 1.000 Euro irgendwie im Hintertreffen haben, falls mal was passieren sollte. Und viele Leute rufen mich halt wirklich an, ob Katzen oder Hunde, die sagen dann, ja, wir haben den Hund im Internet gekauft oder wir haben den Hund irgendwie so bei Kleinanzeigen gefunden und die Übergabe fand dann im Supermarkt statt, wo ich dann sagte, kommt Ihnen das nicht komisch vor? Ja, schon ein bisschen, aber der sah so süß aus. Die Leute fahren nach Polen oder es gibt auch Vereine, die im Ausland aktiv sind, also wirklich registrierte Vereine, die retten dort Tiere, das ist auch gut so, haben aber keine Rücknahmesicherheit im Vertrag. Und das ist natürlich richtig, richtig blöd, weil man muss sich vorstellen, es kommt ein fremdes Wesen zu einem. Dieses fremde Wesen kennt mich nicht. Ich kenne dieses fremde Wesen, also den Hund nicht. Und da muss man sich erstmal kennenlernen. Ja? Ich möchte auch nicht irgendwo verfrachtet werden in eine fremde Wohnung und dann wird gesagt, da musst du jetzt leben. Man muss sich erstmal kennenlernen. Und dann kommt halt ein fremdes Tier in eine fremde Wohnung. Dann muss man sich kennenlernen und dann kann es sein, dass es nicht klappt. Und wenn man dann so einen Auslandstierschutzverein hat, der den Hund nicht zurücknimmt, dann wird angerufen, hallo, ich habe hier einen Hund, können Sie den Hund aufnehmen? Ja, es klappt irgendwie nicht, der bellt oder der beißt und der sollte kinderfreundlich sein. Das war nicht kinderfreundlich, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und ich sagte nochmal, waren Sie bei der Hundeschule? Nein, waren wir noch nicht. Ja, manche, machen Sie das doch mal bitte. Oder wir waren schon bei der Hundeschule, wir wissen nicht mehr weiter irgendwie so. Also manchmal schüttle ich wirklich nur mit dem Kopf und denke mir, haben die Leute überhaupt nachgedacht, was es bedeutet, sich ein Tier zuzulegen oder von wo das Tier herkommt? Deswegen meine große, große, große Bitte als Tierschützer an alle Leute, die hier jetzt zuhören, wenn sie sich ein Tier zulegen wollen, dann gehen sie bitte in ein Tierheim, weil dort kennen die Leute, die dort arbeiten, dieses Tier und wissen, wie sie dieses Tier ist, welche Krankheiten dieses Tier hat, welche Kosten auf sie zukommen, was notwendig ist für das Tier. Da haben Sie alle Infos und da wissen Sie, worauf Sie sich einlassen. Und denken Sie nicht, Sie fahren ins Tierheim und sagen, ich hätte gern dieses Tier. Verantwortungsvolle Tierheime sagen dann gehen Sie jetzt mal Gassi eine Stunde, Und dann kommen sie nächste Woche nochmal wieder, dann gehen sie nochmal Gassi, damit man sich gegenseitig kennenlernt. Und so sollte das auch laufen, so ist das richtig. Und dann sind die Leute auch teilweise immer noch verwundert, dass die Abgabegebühr für ein Tier 3- oder 4-stellig ist. Ich sage bloß, die Tiere sind dort teilweise schwerkrank hingekommen. Jedes Tierheim hat Futterkosten, Impfkosten, OP-Kosten teilweise. Und da fällt eine Menge Geld für das Tierheim an. Und Sie können sich sicher sein, dass die Abgabegebühr kleiner ist als die Kosten, die das Tierheim bis dato hatte. Weil nicht alle Tierheime kriegen Gelder von den Gemeinden. Teilweise, wenn sie über einen Pfundverträge haben, diese Tierheime, diese Stadt mit dem Tierheim, sind die Kosten, die Tageskosten, die die Stadt bezahlt, so gering, dass eigentlich jedes Tier oder fast jedes Tier, was vermittelt wird, ein Minusgeschäft ist. Deswegen sind die Tierheime auch auf Spenden angewiesen. Der Staat, also praktisch die Gemeinden, haben im Großen und Ganzen diese Verantwortung halt an die Tierheime abgegeben, aber sind halt nicht bereit, auch für die Kosten aufzukommen. Und dieses ganze System Tierschutz funktioniert wirklich bloß, weil es Gott weiß, wie viele ehrenamtliche Leute in diesem System gibt. Nur mit Tierheim-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würde das auf keinen Fall klappen. Also großen, großen Dank an die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Gassi gehen oder sowas. Das schaffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht. Danke, 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 kann ich nur sagen.
Ja, oder eben auch eine Pflegestelle vom Tierschutzverein, die man sich vorher gut angeguckt hat. Was ist so dein Tipp, wie kann man ermessen, ob ein Tierschutzverein gute Arbeit macht, nach deiner Meinung?
Grundsätzlich erstmal gucken, Internetpräsenz oder Facebookpräsenz. Was meinem Verein, dem BMT, total wichtig ist, ist Transparenz. Also wir sind ein sehr, sehr großer Verein und wir kriegen halt mehrere Millionen im Jahr durch Gemeinden, Spenden, Erbschaften, Patenschaften, Mitgliedschaften. Und das sollte auch veröffentlicht werden. Und das bedeutet, als gemeinnützig anerkannter Verein ist man eigentlich dazu verpflichtet, seine Geldsituation auch im Internet zu veröffentlichen. Das machen wir auch. Und da taucht halt auch auf in so einem Geschäftsbericht, der ist auf unserer Homepage online, was wir so machen, wo wir aktiv sind und wie viel Geld wir bekommen haben und wofür wir dieses Geld ausgeben. Und Stiftung Warentest hat vor mehreren Jahren auch mal mehrere Tierschutzvereine unter die Lupe genommen, was mit den Spendengeldern passiert, beziehungsweise Transparenz. Und wir waren, ich glaube, der zweitbeste Verein, also wir haben als zweitbester Verein abgeschnitten. Unsere Transparenz wurde sehr, sehr gelobt. Und von einem Euro, der gespendet wird, gehen 96 Cent bei uns wirklich direkt an die Tiere. Also das heißt auch an die Mitarbeiterinnen, die müssen natürlich auch bezahlt werden.
Genau, also Transparenz, darauf achten, dass das alles gut ausgewiesen ist. Ich glaube, was du vorhin ja auch sagtest, dass der Tierschutzverein den Hund auch, dass es eine Rückgabeklausel gibt, dass wenn man merkt, der Hund passt da nicht hin, die haben ein Problem, dass der Hund dann auch wieder zurückgeht an die Pflegestelle oder an die Verantwortlichen des Vereins, dass die sich darum kümmern, dass der ein gutes Zuhause findet.
Ja. Also mich würde sofort stutzig machen irgendwie, wenn auch bei Katzen, gerade bei Katzen, wenn das Tierheim sagt, hier können sie sofort mitnehmen. Man muss sich einfach erstmal kennenlernen und das ist halt ein Prozess, der dauert halt auch. Also teilweise kommen Interessenten zu unseren Tierheimen aus Bayern, die fahren in den Norden. Ja? Also die fahren einmal quer durch Deutschland, nicht nur einmal, sondern mehrfach, damit man sich kennenlernt. Dann natürlich immer gucken, wie ist die Sauberkeit in so einem Tierheim, wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind sie freundlich und so weiter. Und ein bisschen auch aufs Bauchgefühl hören, sage ich immer. Und grundsätzlich findet so eine Übergabe halt auch immer mit Vertrag statt. Das ist auch gut so. In unseren Verträgen steht zum Beispiel drin, dass wenn man ein Tier von uns bekommt, dass man das nicht einfach so weitergeben darf, sondern nur mit unserer Zustimmung. Und in unseren Verträgen ist auch eine Rückgabeklausel. Das ist auch wichtig, weil uns sind die Tiere wichtig. Wir möchten, dass sie ein gutes Zuhause finden und nicht einfach irgendwo anders hinkommen, wenn es nicht klappen sollte, sondern die sollen dann bitte wieder zu uns zurück und wir suchen dann wieder ein neues Zuhause. Und wenn Sie mir auf die Idee kommen sollten, sich doch ein Tier aus dem Internet zu holen, wovon ich absolut abrate, immer einen Übergabevertrag machen. Und niemals auf einem Parkplatz. Und niemals in einer leeren Wohnung, weil das sind teilweise gemietete Wohnungen, die Leute, die mit Tierhandel Geld machen, die nur natürlich nur das Interesse haben, Geld zu verdienen und denen die Tiere egal sind. Das ist so lukrativ, dass sie sich problemlos hier in Berlin Wohnungen anmieten für den Verkauf der Tiere. Und es ist immer noch ein Plusgeschäft für die Leute. Die verdienen Millionen teilweise in Deutschland. Wurde sogar mal gesagt, dass man in Deutschland mit Tierhandel mehr verdient als mit Drogen.
Das ist heftig.
Ja.
Weil die Menschen eben auch bereit sind, viel Geld zu geben, ne? Für den angeblich auch ja rein Rassehund, was, ja, worauf die Leute so stehen. Ne?
Ja, und ich sage auch immer, wenn sie irgendwelche Tiere holen, so vom Markt oder Polenmarkt oder vom Supermarktplatz aus dem Kofferraum, dann höre ich immer, ja, der sah so süß aus. Manche, ja, ich weiß, dass die süß aussehen, aber bedenken Sie mal, die haben jetzt einen Hund verkauft, die haben gemerkt, damit kann man Geld machen. Deswegen kann die Hündin oder die neuen Hündin können weiter Nachschub produzieren. Ja. Und diese Hunde, also diese Gebärmaschinen, muss man wirklich sagen, die leben unter katastrophalen Bedingungen. Also diese Leute haben kein Interesse, dass es dem Tier gut geht, sondern das ist wirklich bloß Geld, Geld, Geld.
Ja, und dazu kommt ja auch, dass die unter den schlimmsten Bedingungen erstmal gezeugt werden, ja, im Mutterleib aufwachsen, viel Stress mitbekommen,
ja,
und dadurch eben auch schon gesundheitlich sehr beeinträchtigt sind, wenn sie zur Welt kommen.
Ja.
Und gerade so früh von der Mutter getrennt werden.
Ja, also grundsätzlich darf man Hunde nicht abgeben, bevor sie, jetzt hat Brösel gepupt, glaube ich.
Ja, hat man vielleicht sogar gerade gehört.
Welpen dürfen nicht abgegeben werden vor der 8. Woche, weil das ist wichtig für deren Sozialisation. Da lernen die wichtige Sachen, aber auch diese Welpenhändler geben die Tiere einfach nach 2 Wochen oder sowas schon ab. Das ist wirklich scheiße. Und zu Züchtern sage ich auch noch, ich halte nichts von Züchtern. Ich mag nicht sagen, dass Züchter oder Züchterinnen Tiere schlecht behandeln. Es gibt natürlich gute und schlechte Schafe. Aber ich gebe immer zu bedenken, die verdienen damit viel, viel Geld. Und bei so einem Wurf von 4 oder 5 Welpen kann es ja auch mal sein, dass ein Hund dabei ist, der jetzt nicht so schön aussieht oder der vielleicht eine Krankheit hat. Was passiert mit diesem Hund? Ich kann es nicht zur Sicherheit sagen, aber ich kann mir schon mal vorstellen, dass ein paar Sachen passieren, die nicht so schön sind. Ja? Also wenn die 2 Würfe oder 1 Wurf pro Jahr haben und man sagt dann praktisch, ein Hund ist dabei, den man nicht so schnell vermittelt bekommt, im Laufe der Jahre sammeln sich dann die Hunde. Ja? Was passiert mit diesen Hunden?
Bei Züchtern aufs Bauchgefühl hören und wie sind die Bedingungen dort,
ja,
wie oft wird da auch ein Wurf produziert sozusagen.
Ja.
Ne?
Und immer die Frage stellen, wenn sie einen Hund nicht vermittelt bekommen, was passiert mit dem?
Genau, Fragen stellen. Ne?
Fragen. Mhm. Weil es sind fremde Menschen, stellen sie so viel Fragen, wie es nur geht.
Ja, das Problem ist wirklich, dass die Hunde dann so süß sind und dann gucken sie einen an und man, ja, denkt, ach, den will ich hier rausholen, den will ich retten. Und auch damit arbeiten ja die schwarzen,
ja,
Schafe.
Ja.
Ne, mit
aber immer ins Tierheim gehen, da warten genug tolle Seelen auf einen, die ein neues Zuhause suchen, besonders schwarze Katzen zum Beispiel.
Dabei sind das die süßesten Katzen, finde ich.
Ich mag getigerte Katzen am liebsten, die hatte ich auch immer. Und was besonders bemerkenswert war, in der Corona-Zeit, da haben die Leute halt festgestellt, also im Homeoffice, ja, jetzt haben wir ja Zeit, jetzt können wir uns ja mal ein Tier zulegen. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben halt berichtet, dass wirklich die Tierheime immer leerer wurden. Die hatten teilweise keine Katzen mehr zum Vermitteln. Wir waren natürlich glücklich und haben uns gefreut, dass viele, viele gute Seelen ein neues Zuhause finden. Wir wussten aber auch, was passiert nach Corona. Das ist nämlich auch dann so passiert. Dann haben die Leute festgestellt, oh, scheiße, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Was mache ich denn jetzt mit dem Tier irgendwie? Ja, und viele Tiere sind dann wieder zurückgegeben worden. Oder wenn es gut lief, sind sie ganz normal zurückgegeben worden. Viele Tiere wurden einfach ausgesetzt vor den Türen von Tierheimen. Viele Tiere wurden einfach hier irgendwo in der Stadt oder so ausgesetzt. Ja, oder Hunde wurden angeboten und seit dem Ende der Corona-Zeit sind die Tierheime übervoll. Also es gibt teilweise, ich weiß jetzt von Berlin zum Beispiel, es gibt wirklich Wartelisten, weil die voll sind. Also da warten genug Seelen in den Tierheimen, die eine neue Heimat suchen. Und wer jetzt ins Tierheim geht und sagt, ich hätte jetzt gern genau die Rasse und der muss genau so aussehen, schlechte Einstellung, weil es kommt meiner Meinung nach nicht aufs Aussehen an, sondern auf den Charakter. Und selbst wenn sie dabei bleiben, dass sie nur ein Tier haben wollen, auch mit der Rasse oder das muss so und so aussehen, haben sie Geduld, das kommt irgendwann mal garantiert ins Tierheim. Und wenn sie ins Tierheim gehen, sie werden überrascht sein, was für andere tolle Tiere es dort gibt. Und in die verlieben sie sich auch spontan. Kann ich garantieren.
Du sagtest vorhin, du hast auch Katzen gehabt. Hattest du denn vor Brösel auch schon mal einen Hund aus dem Tierschutz?
Also ich hatte Katzen hatte ich gehabt, aber da habe ich halt noch nicht in Berlin gewohnt. Ich wohne seit 1990 in Berlin. 23 Jahre habe ich in Neukölln gewohnt und eine Freundin von meiner damaligen Partnerin sagte hier, wir haben gerade im Hinterhof eine alte Frau gefunden im Schlafanzug. Hinter der ist ein Wollfaden und dieser Wollfaden endete in deren Wohnung und die war irgendwie im Hinterhof. Und da wurde dann eine Katze gefunden in der Wohnung und zwar klar, diese Frau muss ins Altenheim und niemand wollte diese Katze haben und dann habe ich halt auch gesagt, ich nehme erstmal die Katze, ich finde jemanden für die Katze. Ja, und wie das Schicksal so war, die Katze ist dann bei mir geblieben. Und ich habe in Neukölln im Ring gewohnt, in der dritten Etage. Aber für mich war auch klar, Katze muss Freigänger sein. Ich möchte ihn nicht ihr Leben lang hier einschließen. Es gibt natürlich Katzen, die sind das gewöhnt. Es ist auch okay, dass das Wohnungskatzen sind. Aber für mich war klar, das soll eine Freigängerkatze werden. Das ist sie dann auch geworden.
In Neukölln, sportlich.
In Neukölln, ja. Das Gute war, bei uns war immer die Tür zur Straße, zur Nebenstraße von der Hermannstraße immer zu. Und die ist immer in die Hinterhöfe gegangen. Ich weiß nicht, wie viele Hinterhöfe es da gab. Die ist immer wieder zurückgekommen irgendwie. Und meine Nachbarn irgendwie, die wussten auch schon, Chili ist die Katze, die gehört zu Rolf. Okay, Chili sitzt draußen im Hof, will in die Wohnung, will nach oben zu Rolf. Haben dann die Tür zum Hof aufgemacht und Chili konnte dann hochtraben irgendwie. Oder wenn ich weg musste, dann habe ich einfach Chili, Chili, Chili gerufen. Und dann kam Chili auch wirklich so. Meine Tierärztin meinte irgendwann zu mir, sind Sie sicher, dass Sie eine Katze haben, dass das kein Hund ist?
Ja, stimmt, ne?
Ja, ja. Also zweimal kam er nicht, weil einmal war er irgendwie im Container eingeschlossen und einmal in so einem Affenkäfig, Müllaffenkäfig irgendwie, aber Gott sei Dank gefunden.
Ja.
Und ansonsten hatte ich dann mal einen Hund. Das war die kurze Zeit, als ich in Hessen gewohnt habe. Da habe ich mit meiner Partnerin damals, haben wir uns zwei Hunde zugelegt und die kamen aus dem Tierschutz. Die kamen aus dem Tierheim in Kassel vom Bund gegen Missbrauch der Tiere. Das war auch mein erster Berührungspunkt mit dem Verein, für den ich heute arbeite. Da haben wir uns Bärchen zugelegt. Das ist ein dunkler Schäferhund gewesen, ziemlich alt schon. Und Tierheim hatte gesagt, für den finden wir keinen mehr. Der ist dann zu uns gekommen, weil es da schon ein paar Beißvorfälle gab. Ich wurde auch mal gebissen von dem dann irgendwie, aber es war ein Herz von Hund. Und dann kam Jackie zu mir. Jackie war ein kleiner Hund, wie groß, 30 Zentimeter irgendwie, der aus Ungarn gekommen ist. Und das Tierheim konnte auch berichten zur Vergangenheit von Jackie, was da war. Und zwar, wie gesagt, er lebte in Ungarn. Das war ein Kettenhund, also wirklich so ein kleiner Hund, ein Kettenhund. Und der Besitzer war absolut nicht gut zu diesem Hund, zu Jackie. Also ich habe sie dann Jackie genannt. Die Polizei hat den Hund dort konfisziert und das heißt schon was im Ausland, wenn die Polizei einschreitet und einen Hund konfisziert. Und die Gefahr im Ausland ist ja halt auch immer, auch in Ungarn und in Rumänien mit den Tötungsstationen. Nach 2 Wochen werden die Tiere dort getötet, wenn der Besitzer nicht auftaucht. Aber da wir vom BMT Tierschutz machen, holen wir halt viele Tiere halt auch nach Deutschland, unter anderem auch Jackie. Und dann wurde festgestellt, der Besitzer hat den gequält bis zum geht nicht mehr. Also Jackie hat ein Auge verloren. Jackie hatte mehrere Kieferbrüche gehabt. Also das Auge musste ihm dann hier ausoperiert werden. Und bei 17 Rippenbrüchen haben wir aufgehört zu zählen. Also wirklich eine Vergangenheit, die wirklich richtig, richtig scheiße war. Aber ein Herz von Hund irgendwie. Ein Herz von Hund. Also ich hatte mich auch spontan in den verliebt gehabt. Und es hat auch wirklich problemlos geklappt. Wir waren ein Herz und eine Seele. Und es gab eigentlich nur 2 Menschen, die ihn problemlos streicheln durfte. Also was er gehasst hat, war, wenn man mit der Hand ankam und oben am Kopf gestreichelt hat, dann hat er auch zugebissen, aber mich hat er nie gebissen.
Ja. Er hat das Vertrauen gehabt, dass du ihm nichts tust. Ne?
Ja. Und Jackie war dann der Vorgänger von Brösel.
Aber da hast du dich auch immer an Hunde gewagt, von denen man wusste, dass es mit denen nicht so einfach ist.
Also bei Jackie, da wurde gesagt, es gibt ein paar Besonderheiten, aber ich gehe dann einfach hin und gucke, was man kann, aber vorsichtig natürlich immer. Und bei Brösel, ja, war in Anführungszeichen ein Blindkauf, aber da war ja ziemlich schnell klar, da gibt es keine großen Probleme.
Hattest du Erwartungen an deine Hunde?
Nö. Also grundsätzlich, dass die Hoffnung und die Erwartung, das muss einfach klappen, wenn man in einer Großstadt wohnt, dass der Hund auf einen hört. Man darf nicht in beschissene Situationen kommen oder der Hund soll auf jeden Fall nicht beißen. Also da muss man selber drauf achten. Aber Erwartungen jetzt, nein, nicht. Hoffnungen hatte ich halt vielleicht. Also ich weiß noch, bevor ich mir Brösel zugelegt habe, ich habe mir immer gesagt, ich will wieder einen Hund haben. Ich will irgendwie einen verfusselten Hund haben. Und ich weiß noch, ich habe vorher in der ARD, Sürkensen hat Angst gesehen. Und da spielt auch ein Hund mit. Und das war auch so ein Hund, so Mischling irgendwie, total verwuschelt irgendwie. Und ich dachte, oh, so einen Hund will ich haben. Und so einen Hund habe ich jetzt.
Ja.
Ohne, dass ich groß was dazu getan habe.
Hat das Universum dir Brösel geschickt?
Ja.
Ach, schön. Was ist so, wenn du jetzt im Nachhinein guckst, so das Beeindruckendste in deinem Zusammenleben mit Brösel, so wie er sich entwickelt hat hier?
Gute Frage. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Dass wir ein Herz und eine Seele geworden sind. dass ich mich auf ihn verlassen kann, nachdem der Bauzaun hier steht und er nicht mehr, nicht mehr über den Zaun springen kann und er sich auf mich verlassen kann.
Was hat er Neues gelernt, also jetzt seitdem er bei dir ist und worauf bist du vielleicht auch besonders stolz?
Für mich ist wichtig gewesen, dass er die Grundkommandos kann halt. Also wirklich Sitz, Stopp, Ab, Weiter in die Kanne. Also Sitz konnte er von Anfang an schon irgendwie. Probleme, also beim Bellen irgendwie, das musste ich ihm beibringen, dass er jetzt mal aufhören soll. Also da war dann die Kommandos Nein und Ab. Die hört er zu 90% inzwischen. Die 10% gönne ich ihm einfach mal jetzt. Ja, und das reicht mir eigentlich. Also was ich auch gelernt, also ich habe was ganz, ganz Kleines gelernt, da aus der Ukraine gekommen ist und ich halt im Tierschutz auch mit Leuten von der Berliner Tiertafel zu tun habe. Und die Berliner Tiertafel ist die einzige Institution, die sich noch um Flüchtlinge mit Tieren kümmert, sind dort auch Ukrainerinnen gewesen. Die habe ich dann einfach mal gefragt, was heißen denn diese deutschen Befehle auf Ukrainisch? Das sind Zungenbrecher für mich. Ich habe mir nur gemerkt, Sitz, Sedei. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und habe festgestellt, der hat sofort auf CD reagiert. Also er kann Ukrainisch und er hat inzwischen auch als Multitalent deutsche Sprache kennengelernt.
Sehr gut. Hat er sein A1-Zertifikat in Deutsch.
Ja, ja, ja.
Ach super. Sehr schön. Was wünschst du dir denn für dich und für Brösel für die Zukunft?
Dass er noch ganz lange lebt. Dass wir noch sehr, sehr viel Spaß haben. Freude haben. Ich will ihm auf jeden Fall nochmal Wellen zeigen. Also ich war öfters mit ihm am Rhein, weil meine Mutter dort wohnte und er kannte keine Wellen. Also der Rhein hat kleine Wellen und er ist dann wirklich so klassisch diesen Wellen hinterhergerannt und hat die Wellen angebellt und reingebissen. Ja. Also nach 5 Minuten habe ich dann auch gesagt, okay, komm und sonst brichst du mir ja zusammen mit Herzinfarkt, weil das so anstrengend war. Mhm. Und einmal waren wir auch an der Ostsee gewesen und das fand er auch total toll.
Oh, Sand unter den Füßen,
ja,
ne?
Ja.
Unter diesen großen Pfoten, die finde ich auch so beeindruckend bei ihm. Vorhin hat er sich so gestreckt und dann die Pfoten, wow, toll. Ja.
Und ich fahre zum Beispiel mit ihm öfters nach Charlottenburg, also da ist meine Tierärztin. Und dann denke ich immer, also da muss ich wirklich immer halt besonders gucken, wer wo was ist oder von wo was kommt. Und ich denke immer, wow, also diesen großen Hund hätte ich mir in der Stadt nicht zugelegt. Ich habe wirklich das Glück hier, ich wohne am Rande von Berlin in Hermsdorf, habe 500 Meter weiter den Wald, danach kommt Brandenburg und es ist wirklich ein Hundeparadies. Das ist was Wunderbares. Also wir finden das total toll und durch ihn musste ich mich natürlich auch wieder mehr bewegen.
Ja, bei Wind und Wetter raus.
Bei Wind und Wetter raus, genau. Eine Kollegin sagte zu mir, hast du dir das wirklich gut überlegt, bei jedem Wetter raus, ob Regen, ob Schnee, ob Gewitter. Und nicht nur einmal, sondern mindestens dreimal am Tag, nämlich morgens, nachmittags und vorm Schlafengehen nochmal. Und es ist einfach hier sehr, sehr schön und ich habe auch wieder das Spazieren gelernt durch ihn. Also am Anfang irgendwie nach 10 Minuten so, ach, inzwischen können wir 90 Minuten problemlos gehen. Mehr schafft er auch nicht. Ja.
Aber das ist ja schön für euch beide auch. Das schweißt ja auch wieder zusammen,
ja,
ne?
Ja.
Toll. Rolf, vielen Dank für die Geschichte, die du uns erzählt hast.
Gerne.
Und ich wünsche dir und Rolf, hätte ich fast gesagt, ich wünsche dir und Brösel alles, alles Liebe und alles Gute und auch alles Gute für deine Tierschutzarbeit.
Danke.
Wo findet man dich denn?
Nachtrag noch, manchmal vergessen die Leute meinen Namen, dann nennen sie mich auch Brösel, aber da reagiere ich auch drauf. Ja. Und noch ein kleiner Nachtrag, ich bin halt hier im Rahmen des Tierschutzes auf nebenan.de sehr viel unterwegs. Da sammle ich halt viele Futterspenden oder Tierbedarf, weil ich halt mit vielen anderen Tiervereinen zusammenarbeite. Besonders empfehlenswert die Berliner Tiertafel, die sich halt um arme Leute kümmert, die ein Tier hatten, bevor sie arm geworden sind, was jedem passieren kann, weil Scheidung oder Beruf wird gekündigt oder irgendeine andere Scheiße, die passiert, bitte die Berliner Tiertafel unterstützen. Und die suchen auch immer ehrenamtliche Leute. Es ist ein toller Verein mit tollen, lieben, lieben, lieben Menschen. Und mit denen arbeite ich auch schon seit 9 Jahren zusammen, also wirklich empfehlenswert.
Kleiner Einschub von mir, mit Linda von der Tiertafel werden wir auch in den kommenden Folgen sprechen.
Der BMT, also der Bund gegen Missbrauch der Tiere, ist natürlich online überall Präsenz. Alle unsere Tierheime, Geschäftsstellen und so weiter haben natürlich Online-Präsenzen. Man findet uns auf Facebook, man findet uns auf Instagram, man findet uns auf YouTube, aber das ist ein bisschen verwaist, dieser YouTube-Kanal. Man findet uns auf verschiedenen Spendenbereichen, wie zum Beispiel Gooding. Wenn Sie zum Beispiel was im Internet kaufen und über Gooding gehen, dann kriegt unser Verein, wenn Sie unseren Verein anklicken, einen kleinen Betrag von dem Einkaufspreis, also zum Beispiel, wenn Sie ein Bahnticket kaufen, sponsert die Bahn dann 25 Cent in unsere Richtung, aber Kleinvieh macht einfach auch Mist. Mhm. Ja. Ansonsten Better Place, ich weiß, also es gibt Gott weiß wie viele Spendenplattformen, wo man uns findet. Zum Beispiel, ich, Berliner Geschäftsstelle, hat ein Konto bei der Sozialbank und die bieten auch eine Spendenplattform dort an. Also einfach Bund gegen Missbrauch der Tiere eingeben oder BMT. BMT Tier mit dem Zusatz Tier, weil ansonsten landet man bei den Berliner Motorradtagen.
Stimmt, die gibt es ja auch noch.
Ja, ja, also im Prinzip findet man uns überall und wir freuen uns wirklich über Spenden, Tierfutter, Tierbedarf und da die Tierheime sich halt zum größten Teil über Spenden finanzieren müssen, wie so viele Tierschutzvereine, die immer weniger Geld bekommen vom Staat oder von der Gemeinde oder die Leute spenden auch einfach weniger, weil alles teurer geworden ist, kann ich ja auch verstehen, dass die Leute dann weniger Geld geben. Wir freuen uns einfach über alles Mögliche oder besuchen so unsere Kollegen oder Tierheime auf Festen, kaufen sie was vom Flohmarkt oder kaufen sie irgendeinen Schnickschnack dort oder kaufen sie ein T-Shirt oder Kalender, haben wir auch alles im Repertoire. Und selbst wenn sie einfach nur das rote kleine Geld, also 1, 2 oder 5 Cent spenden oder eine Spendenbox machen, machen sie es einfach. Kleinvieh macht Mist und die Masse macht es dann auch wirklich.
Dankeschön, Rolf. Danke für deine Arbeit und für dein Engagement.
Gerne.
Das war mein Gespräch mit Rolf Kohnen. Den Kontakt zu ihm und zum Verein verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gern ein Like da oder auch einen Kommentar oder Sternchen auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen Cookies Friends zu finden. Und ich freue mich auch, dich auf Cookies Instagram-Account Cookies Friends Podcast zu sehen. Wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, freue ich mich sehr. Schreib mir gerne E-Mail an cookies-friends@posteo.de. Bis dahin, wir hören uns. Oh,